Und es kann ja durchaus sein, dass Gott recht viel in unserem Leben durcheinander wirft. Ob wir ein gefangener Israelit sind, da in Ägypten, ob wir einer aus Ninive sind, der keine Buße tun will, oder ob wir einfach kommen, um das Wort Gottes zu hören, weil es so schön ist. Wenn wir nicht von Gott befreit werden, aus eigener Kraft schaffen wir das einfach nicht.
Herzlich willkommen zu Quadracast. Heute starten wir nun offiziell in diese neue Folge, in diese neue Reihe in der Fastenzeit 2026. 40 Tage für den Herrn haben wir uns vorgenommen. 40 Tage, ihn besser kennenzulernen. 40 Tage zu lernen, neu auf seine Stimme zu hören. 40 Tage, in denen wir uns mit den Gleichnissen beschäftigen wollen. Und während wir in die letzten 4 Tage, die jetzt hinter uns liegen, also vom Aschermittwoch bis zum Samstag, damit verbracht haben, uns diesen Gleichnissen anzunähern. Wir haben gesehen, es kann sein wie ein Spiegel, so ein Gleichnis, wo wir etwas erkennen, was wir sonst ausblenden. Aber wir haben vor allem auch gesehen, dass diese Gleichnisse auf etwas hindeuten, was auch das Ziel dieser Fastenzeit ist. Nämlich auf das Kreuz, auf die Auferstehung, schlussendlich auf das Reich Gottes. Was da in diesem Moment plötzlich für uns ganz neu sichtbar wird. Wir wollen also diese 40 Tage für den Herrn nutzen, ihn besser kennenzulernen. Und das machen wir, wie jedes Jahr, mit verschiedenen Seminaristen und Priester unserer Bruderschaft. Und heute in dieser ersten Folge, ist Clemens hier.
Grüß Gott zusammen.
Herzlich willkommen, Clemens. Dieses Jahr Diakon Clemens Reithofer. Das heißt, deine Zeit im Seminar geht zu Ende. Wie fühlt sich das an? Ich kann mir das nämlich noch nicht vorstellen.
Es ist einerseits ein großartiges Gefühl, auch das Gefühl zu sehen und zu wissen, dass es richtig ist. Und natürlich ist man, wenn es dem Ende zugeht, manchmal versucht, an den Anfang zu denken. Und gerade bei dem Thema, über das wir heute sprechen wollen, kam mir der Gedanke auch an den Anfang oder noch ein bisschen davor vielleicht, an meine Jugendzeit, wo ich so eine Phase hatte, wo mir das Religiöse nicht besonders wichtig war. Ich war vielleicht nicht ungläubig, aber es war doch so, dass Gott irgendwie so einen Winkel in meiner Seele nur hatte. Ich hatte eine Menge von Träumen und ich wollte alles, die ganze Welt. Also es war sehr viel Platz in meinem Herzen an sich. Aber Gott bekam nur so einen Herrgottswinkel sozusagen. Ich wollte nicht, dass er irgendwie der Mittelpunkt meines Lebens ist. Ich wollte nicht, dass er meine Stärke ist, sondern ich wollte mein Leben führen. Durchaus mit Gott, aber eben, er bekam nur seinen Herrgottswinkel und nicht mehr. Und wir werden heute sehen, hoffentlich, in unserem Gleichnis, dass genau diese Haltung nicht so ideal eigentlich ist.
Du hast gesagt, du hattest große Träume und Gott hatte nur den kleinen Herrgottswinkel. Ich stelle mir jetzt den so vor wie in den schönen Bauernhäusern, da gibt es sie meistens so, wo der Eckbank ist, oder so ein kleines, aber nicht größer, so groß, ein kleines Brettchen und da drauf steht dann vielleicht ein Blümchen und dann das Kreuz. Jetzt wirst du Diakon und wirst Priester. Jetzt hat Gott offensichtlich viel mehr Platz eingenommen. Musstest du deine großen Träume dafür aufgeben?
In gewisser Weise, ja. Eine solche, und es ist ja in gewisser Weise auch eine Bekehrung. Und zu einer Bekehrung gehört zunächst einmal immer dazu, dass man etwas aufgibt, dass man etwas verlässt, dass man die Welt verlässt oder, darüber werden wir noch sprechen, das Volk Israel, das Ägypten und, wie es sagt, die Fleischtöpfe Ägyptens verlassen musste. Es ist aber nicht so, dass man diese Träume völlig begraben muss. In gewisser Weise bedeutet dieses Aufgeben und dieses Verlassen, dass man es in die Hände Gottes legt und er schenkt einem alles irgendwann zurück, was man in seine Hände legt. Nicht auf die gleiche Art, aber verwandelt und verbessert sogar, verschönert. Insofern ist es nicht ein vollständiges Begraben.
Das finde ich jetzt ganz spannend, wenn du das so beschreibst, weil wir wollen ja jetzt 40 Tage für den Herrn leben. Besonders diese 40 Tage für den Herrn leben. Und ich glaube, dass wir auf etwas ganz Ähnliches stoßen werden, was du jetzt gerade beschrieben hast, nämlich es geht darum, Sachen loszulassen, wegzugeben, Wertvolles wegzugeben. Ich glaube, wenn wir diese Fastenzeit durchbringen, ohne etwas Wertvolles aufzugeben, dann sind wir hinter dem zurückgeblieben, was es sein könnte. Aber wir werfen es ja nicht einfach weg, sondern wir legen es in die Hände Gottes. Und das ist ja auch schon der Blick, auch wenn wir jetzt noch nicht, wir schauen zuerst auf die Fastenzeit, aber die Fastenzeit führt ja hin zu Ostern. Und da bekommen wir ja all das, was sie aufgegeben haben, in einem viel größeren Maß. Wir bekommen schlussendlich ja, die Liebe Gottes, die uns dann wirklich erreichen kann, indem sie uns frei macht. Und so ist es vielleicht ganz passend, dass wir genau das, was du jetzt beschrieben hast, auch in dieser Fastenzeit versuchen zu üben. Aber wo fangen wir an? Wir haben ja die erste Woche vor uns, wo wir uns den Gleichnissen widmen. Wir haben natürlich vorher schon ein bisschen überlegt, wo wir anfangen. Aber wir haben gedacht, es könnte spannend sein, mit einem ganz kleinen Gleichnis zu beginnen. Vielleicht denken die meisten Leute gar nicht daran. Nämlich an diesen Vergleich und dieses Gleichnis vom starken Mann und jenem anderen, der einbrechen will oder reinkommen will, um es zu plündern.
Ja, es geht am Anfang um eine Befreiung. Das sehen wir auch in der Geschichte Israels zum Beispiel sehr gut. Eine Befreiung von dem, was uns hindert daran, zu Gott zu gelangen. Das steht immer am Anfang. Also eine, könnte ich sagen, Bekehrung oder in gewisser Weise auch eine Befreiung. Denn wenn wir nicht von Gott befreit werden, aus eigener Kraft schaffen wir das einfach nicht oft. Wenn wir völlig in der Welt oder in der Sünde gefangen sind, dann braucht es wirklich ein starkes Eingreifen Gottes zunächst einmal, dass wir überhaupt da rauskommen. Also, wenn wir uns das Gleichnis anschauen einfach, es wird in allen drei synoptischen Evangelien kommt diese Situation vor, bei Matthäus, Markus und Lukas. Wir schauen hier kurz bei Lukas hinein. Zunächst heilt Jesus Christus einen Besessenen. Und es stehen ziemlich viele Leute rum, Volk, Pharisäer auch, Schriftgelehrte.
Und die freuen sich wahrscheinlich alle, oder?
Ja, die Reaktionen sind durchaus verschieden. Also einige aus dem Volk sagen nach Matthäus, dort lesen wir, sagen, ist dieser etwa der Sohn Davids, also ist dieser der Messias? Andere von ihnen sagen, ja, durch den Obersten der Dämonen treibt er diese Dämonen aus. Also eigentlich ist er ein Scharlatan, er tut nichts Gutes hier. Und andere wieder fordern ein Zeichen von ihm, ein Zeichen vom Himmel, dass das halt wirklich kein Betrug ist alles, sondern dass das wirklich von Gott kommt. Und dann spricht er darüber, dass, also er antwortet zunächst einmal den einen, die ihn beschuldigen, durch den Obersten der Dämonen diese Werke zu vollbringen. Und er sagt, ein Reich, das in sich gespalten ist, kann nicht bestehen. Wenn also der Teufel einen Teufel austreibt, dann hat das Reich des Teufels keinen Bestand. Also er zeigt ihnen im Grunde, wie dumm ihre Gedanken sind. Und danach spricht er, treibe ich aber durch den Finger Gottes die Dämonen aus, dann ist ja das Reich Gottes zu euch gekommen. Und dann eben diesen Vergleich, dieses Gleichnis, wenn der Starke wohlbewaffnet seinen Hof bewacht, so ist sein Eigentum in Sicherheit. Kommt aber ein Stärkerer als er über ihn und überwältigt ihn, so nimmt er ihm seine ganze Rüstung, auf die er sich verlassen hatte, hinweg und verteilt seine Beute. Wer nicht mit mir ist, der ist gegen mich. Und wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut. Soweit also dieses relativ kurze Gleichnis, das aber in dem sehr, sehr viel gesagt wird eigentlich. Dinge vielleicht, die wir jetzt so oberflächlich noch gar nicht wahrnehmen.
Jetzt, wir haben ja das ziemlich bewusst ausgewählt. Du hast schon gesagt, dass es manchmal am Anfang einer Bekehrung, einer Umkehr, einer wirklichen Befreiung die gebraucht oder benötigt, dass also jemand eingreifen muss. Wir haben das ausgewählt, weil wir hier von einem sehen, der hier eingreift. Nun ist es aber nicht jener, der rechtmäßig sein Haus bewacht, sondern ein anderer. Und ich muss zugeben, es war vor weniger als einem Jahr, als ich das erste Mal gemerkt habe, dass ich dieses Gleichnis immer falsch verstanden habe. Ich habe nämlich natürlich bei dem, der plündert, an einen schlechten Menschen gedacht. Aber dem ist nicht so.
Ja, das ist durchaus eine ungewöhnliche Ausdrucksweise, die er hier wählt. Zugegeben, bei Lukas ist es nicht so stark, weil hier spricht einfach davon, dass eben ein Starker ein Haus bewacht und dann kommt ein Stärkerer und überwältigt ihn. Bei Matthäus wird das wesentlich stärker ausgedrückt, weil hier spricht er wirklich davon, dass der Stärkere das Haus plündert. Und ja, wie ist das zu verstehen? Ich denke, es wird ein bisschen klarer, wenn wir in die Geschichte des Volkes Israel schauen. Wir haben hier zum Beispiel einen ganz klaren Hinweis. Christus spricht hier davon, durch den Finger Gottes die Dämonen auszutreiben. Und genau dieser Ausdruck kommt im Buch Exodus auch einmal vor, nämlich als Moses und Aaron vor dem Pharao stehen und den Auszug des Volkes verlangen. Also sie verlangen vom Pharao, lass mein Volk frei, damit sie mir in der Wüste dienen können. Und dann kommt eben dieses Hin und Her. Zunächst kommt dieses Stabwunder, aber auch die Magier des Pharao vollbringen dieses Stabwunder. Dann kommt die erste Plage, die zweite Plage. Und bei der dritten Plage, ich glaube, es ist die dritte, da geht es dann um die Stechmücken, die aus dem Staub aufsteigen und ganz Ägypten erfüllen. Und da kommen die Magier auf einmal nicht mehr mit. Alle anderen Wunder davor haben sie durch ihre dämonischen Künste auch vollbringen können. Und jetzt, bei der dritten Plage schon, kommen sie nicht mehr mit. Sie sehen, ups, das ist uns zu viel. Und da sagen sie zum Pharao, das ist der Finger Gottes. Also das ist nicht einfach so Magie, das kriegen wir auch hin, sondern das ist der Finger Gottes, das ist etwas wesentlich Stärkeres, als wir es sind. Also ein ganz eindeutiger Bezug hier auf den Exodus letztlich, auf den Auszug des Volkes aus Ägypten. Und hier haben wir ja auch den Fall, dass eben wir haben die Starken, darunter kann man jetzt sowohl die Ägypter verstehen, aber besser wahrscheinlich noch die Götter der Ägypter. Mhm. Die Götter der Ägypter, gegen die sich die Plagen ja in erster Linie richten. Gott besiegt eigentlich mit jeder einzelnen Plage einen Gott der Ägypter. Das ist sehr schön zu sehen. Und somit zeigt er, dass er der Stärkere ist, der in dieses Haus einbricht, und um sein Volk zu befreien. Also wir haben hier einerseits diese Befreiung durch Gott von dem Dämonischen, vom Bösen. Andererseits spricht er dann hier vom Reich Gottes, das ja dann gekommen sein muss, wenn Jesus Christus wirklich diese Befreiung durch den Finger Gottes, das meint auch den Heiligen Geist, bei Matthäus steht auch durch den Geist Gottes, wenn er es dadurch vollbringt. Mhm. Also dieser Gedanke des Reiches Gottes, auch das nimmt wieder ein bisschen Bezug auf etwas, das bereits im Alten Testament vorkommt.
Das müssen wir jetzt erklären, weil die Parallele sehe ich jetzt noch nicht.
Also der Begriff Reich Gottes kommt tatsächlich, oder Reich des Herrn kommt tatsächlich nur zweimal so explizit im Alten Testament vor, einmal im Buch der Weisheit und einmal im ersten Buch der Chroniken. Und man versteht das aber allgemeiner so, zum Beispiel ganz klar ist der Gedanke vorhanden beim Propheten Samuel, von dem das Volk einen König verlangt. Mhm. Und dann sagt Samuel, ihr wollt einen König, aber Gott ist doch euer König. Und das Reich Gottes, wir lesen hier Reich Gottes im Deutschen, aber wenn wir auf das Griechische schauen, dann bedeutet dieses Wort eigentlich die Königsherrschaft Gottes. Steht hier eigentlich.
Okay.
Das heißt, das ist etwas, das im Volk Israel durchaus tief verwurzelt war, dieses Gott ist unser König. Gott ist der König geworden des Volkes im eigentlichen Sinn, dadurch, dass es hier aus Ägypten herausgeführt hat und sie befreit hat. Damit wurde Gott zu ihrem König. Damit standen sie nicht mehr unter der Herrschaft dieser Ägypter. Dann kommen sie ins gelobte Land und gut, dann verlangen sie einen eigenen König. Aber auch in den Psalmen kommt dieser Gedanke der Königsherrschaft Gottes dann immer wieder vor. Aber dann ist eben wieder dieser Abstieg, also das Volk wird immer schlimmer und schlimmer und dann kommen sie ins Exil und auf einmal werden sie nur noch beherrscht von allen. Und dann hat sich dieses Verständnis aber ein bisschen transformiert. Wir sehen dann bei Jesaja zum Beispiel diese Verheißung langsam des Messias. Und diese Vorstellung war ganz stark bei den Juden. Der Messias wird kommen und die Königsherrschaft Gottes in Israel wieder aufrichten. Und dieses Verständnis war ja auch da. Wir lesen im Evangelium, dass die Leute ihn, Jesus Christus, zum König machen wollten. Eben genau mit diesem Gedanken. Sie haben sich das eben bisschen anders vorgestellt, als es dann tatsächlich geschehen wird.
Das finde ich jetzt mega spannend, weil genau das ist das für mich Faszinierende an den Gleichnissen. Es ist eigentlich eine ziemlich kleine Erzählung, also ein paar Verse nur. Aber in dem, und das ist, denke ich, unser Problem, ein großes Problem von uns heute, und das werden wir in dieser Fastenzeit ja gemeinsam lernen, neu zu hören. Weil für uns, wir wissen das alles nicht. Wenn du nicht hier mit mir im Studio sitzt und mir das alles erklärst, dann verstehen wir diese Quervergleiche nicht. Und ja, so werden die Gleichnisse oder vielleicht sogar die Bibel oft für uns langweilig. Aber nicht, weil die Bibel oder die Heilige Schrift langweilig ist, sondern weil wir es nicht sehen. Weil jetzt, wenn du das auftust, wir lesen dieses Gleichnis am Anfang der Fastenzeit und es geht um einen Exodus. Es geht darum, dass Gott, der wirklich Starke, bei den Starken einbricht und die Götzen Ägyptens fertig macht. Wir sehen jetzt am Anfang heute, dieser Woche, haben wir dieses Gleichnis, oder? Vom starken Mann, der, falls ihr das noch nicht jetzt genau verstanden habt, weil wir nicht so klar geredet haben, der einbricht, das ist Christus. Christus kommt, um einzubrechen. Er kommt auch, um einzubrechen, nicht nur damals und nicht nur in Ägypten und nicht nur vor 2000 Jahren, sondern auch in dieser Fastenzeit kommt er wieder, um einzubrechen. Im Haus, in diesem erhabenen Haus oder bei diesem anderen Herrn, der eben diese Welt beherrscht. Er kommt, um einzubrechen, auch in das Haus unseres Lebens, oder? Wo wir alles gut geregelt haben. Er kommt und er kommt, um das Wertvolle rauszuholen. Diese Woche, wie werden wir das kennenlernen? Kannst du uns da noch ein bisschen einen Ausblick geben? Okay, jetzt ist der Anfang ist, Christus tut das, er bricht ein. Mhm. Du hast gesagt, am Anfang einer Bekehrung ist es oft wichtig, dass es so ein Eingreifen oder Einbrechen Gottes. Aber wie werden wir jetzt diesem Gedanken folgen durch die nächste Woche?
Ja, also ich denke, es ist wichtig, auch wenn es natürlich, die Initiative muss von Gott kommen. Und die ist von Gott. Aber es ist wichtig, dass das nicht einfach so völlig ohne uns geschieht. Also es braucht immer diese Bereitschaft von uns, diese Offenheit, diesen Willen dazu zumindest. Mindestens das braucht es für uns, damit Gott die Initiative ergreift. Und dann werden wir uns diese Woche hauptsächlich im Grunde damit beschäftigen, dass Gott uns sucht und dass Gott uns liebt. Und dass das vor all unseren Anstrengungen, vor unserem Bemühen, sogar vor unserer Bekehrung eigentlich steht. Er sucht uns und er liebt uns, damit wir uns bekehren. Und am Anfang sind wir noch gar nicht fähig, ihn wirklich zu lieben. Das ist wie beim Volk Israel. Also Israel steht hier, können wir sagen, quasi für unsere eigene Person. Das ganze Volk steht für mich. Und als Israel noch in Gefangenschaft war, konnte es Gott gar keine Opfer darbringen. Opfer darbringen heißt einfach sich selbst hingeben, also lieben. Das ist letztlich die Bedeutung, die darin liegen soll. Und als Israel noch in Gefangenschaft war, konnte es Gott keine Opfer darbringen. Also könnte man sagen, konnte es Gott noch nicht wirklich lieben. Mhm. Gott befreit das Volk nicht einfach so, damit es dann halt frei ist und tun kann, was es will oder so, sondern damit es ihn liebt. Und diese Befreiung Gottes ist ja auch, also hier wird gesagt, einerseits der Starke, der entweder der Teufel selbst ist oder einfach das Böse als solches, und dann der Stärkere. Also beiden, Gott und dem Teufel, wird hier Stärke zugeschrieben, aber das ist doch eine sehr verschiedene Art von Stärke, weil der Teufel greift uns auch an, aber er tut es, um uns zu unterdrücken, zu knechten, damit wir sozusagen nicht sind, damit wir ein Sklave sind. Gott hat eine ganz andere Art von Stärke. Seine Stärke ist voller Liebe, die uns sucht, die uns aufrichten und befreien will, damit wir ihn lieben dann. Von dieser Liebe Gottes, die uns sucht, werden wir zum Beispiel hören in dem Gleichnis vom verlorenen Schäfchen. Das verlorene Schäfchen ist zunächst einmal einfach verloren und die Liebe Gottes geht es suchen. Oder das Gleichnis auch vom verlorenen Sohn, das wir ganz am Ende der Woche hören werden, wo auch zunächst einmal der Sohn, der zurückkommt, hat nicht viel vorzuweisen. erst die Liebe des Vaters macht ihn wieder im vollen Sinn zum Sohn, zu einem, der irgendwie auf einer Stufe steht mit ihm. Er für von sich betrachtet war er zunächst einmal gar nichts.
Und ich finde, das zu erkennen wir dann eben auch, dass dieses Einbrechen des Stärkeren eben nicht etwas Gewalttätiges ist, etwas Widerliches, etwas, was verletzt, in erster Linie einfach um eine Wunde zu schlagen, sondern dieses Einbrechen passiert eben so, wie ein Hirte, der sein verlorenes Schaf irgendwo in einem Dornbusch sucht. Oder gibt ja noch andere wunderschöne Gleichnisse vom Suchen. Also das wird irgendwie das Schöne sein in der nächsten Woche, zu erkennen, wie handelt Christus, wenn er in unser Leben kommt, um uns frei zu machen, dass es zuerst einmal ein ganz rein von der Liebe, rein von der Sanftmut, von seiner Milde, aber doch mit einer Überzeugung.
Ja, und es kann ja durchaus sein, dass Gott recht viel in unserem Leben durcheinander wirft. Auch darüber werden wir an einem Tag sprechen. Und das Wichtige ist aber, der Teufel wirft durcheinander, damit Chaos ist, damit die Dinge zerstört werden. Das ist wirklich das Ziel des Bösen und auch der Sünde, ob es jetzt der Teufel in Person ist oder einfach nur die Sünde oder das Böse. Hier gibt es ist wirklich, das Chaos ist das Ziel. Wenn Gott etwas durcheinander wirft, dann nur, damit es in voller Schönheit wieder aufgebaut werden kann. Nur, er wirft nur das durcheinander, was eigentlich eh schon nicht in Ordnung ist, um dann es zu wirklicher Schönheit zu führen, um es mit seiner Liebe anzufüllen. Das heißt, auch dieses, es kann schon mal selbst fast brutal wirken aus unserer Perspektive, was Gott vielleicht zulässt in unserem Leben. Aber auch das müssen wir immer von seiner Liebe her verstehen, weil sonst verstehen wir ihn falsch.
Und genau das sind ja die Gleichnisse. Ich finde, genau dafür sind Gleichnisse so schön, weil sie kommen auf leisen Sohlen als eine Liebegeschichte, die wir vielleicht sogar schnell vergessen. Wir entdecken all diese großen Zusammenhänge, wie du uns heute zum Beispiel mit dem Exodus gezeigt hast. Sie werden uns zeigen in dieser nächsten Woche vor allem, dass Gott uns liebt. Aber sie werden auch immer wieder Entscheidungen fordern. Weil gerade wenn ich an, du hast gesprochen von dem Gleichnis, mit dem wir uns beschäftigen werden, mit dem verlorenen Sohn. Es sind zwei Söhne, sind beide verloren. Und gerade da sehen wir, glaube ich, so schön, dass dieses Suchen Gottes eine Antwort braucht, eine Entscheidung. Und vielleicht ist es genau diese Woche, obwohl wir jetzt schon ein bisschen in der Fastenzeit sind, wo wir neu diese Entscheidung treffen, uns finden zu lassen. Zuzulassen, dass Gott eben einbricht, indem wir neu mit dir kennenlernen, was es bedeutet, von ihm gesucht zu werden, von ihm befreit zu werden. Darauf freue ich mich wahnsinnig. Gibt es noch etwas, was du uns sagen musst, damit wir diese kommende Woche durch die Gleichnisse hindurch mit dir richtig und gut leben?
Ja, etwas, das ich noch vielleicht erwähnen möchte, das auf den ersten Blick hier bei diesem Gleichnis vielleicht nicht so klar wird. Eben, was du gesagt hast, dass diese Liebe Gottes auch von uns etwas fordert, eine Antwort fordert. Und einige von hier, das haben wir am Anfang gehört, fordern ein Zeichen von ihm, sozusagen als Beglaubigung, dass er das auch wirklich darf, dass das auch wirklich von Gott kommt. Sind gewisserweise schon recht frech. Er hat gerade einen Besessenen geheilt, also ein offensichtliches Wunder, und sie fordern noch ein Zeichen von ihm, obwohl doch schon ein eindeutiges Zeichen in gewisser Weise da ist. Sie hätten halt gern noch mehr, ich weiß nicht, dass Moses persönlich vom Himmel herabkommt und das alles absegnet, so irgendwie auf die Art vielleicht. Aber das große Missverständnis von diesen hier ist, sie schieben die Verantwortung wieder auf Gott. Er hat ja bereits etwas getan. Er hat bereits einen Besessenen geheilt und somit einen eindeutigen Beweis geliefert. Aber sie fordern noch immer ein Zeichen. Sie schieben die Verantwortung wieder auf ihn. Eben gerade, das ist nicht von uns verlangt, sondern von uns ist verlangt, dass wir uns bekehren. Also dieser Wille, auf Gott zu hören, diese Zeichen zu sehen, auch diese Zeichen sehen und annehmen, heißt auf gewisse Weise Gottes Wort hören. Und dann auch dem Taten folgen zu lassen. Und wenn Jesus Christus später darauf antwortet, glaube ich, können wir insgesamt drei Beispiele aus dem Alten Testament finden, im Anschluss an dieses Gleichnis, wie so ein Bekehrungswille aussehen kann. Einerseits würde ich noch einmal auf das Volk Israel kommen, das da in der Gefangenschaft in Ägypten ist und zum Herrn schreit, um sein Erbarmen schreit, weil es eben leidet. Das kann Ausdruck einer echten Bekehrung sein, dass es uns einfach echt mies geht und wir rufen um Gottes Erbarmen. Andererseits spricht er hier von Ninive und dem Propheten Jona, weil er sagt, ja, dieses ungläubige Geschlecht verlangt ein Zeichen, es wird ihm aber kein anderes Zeichen gegeben werden als das des Propheten Jona. Das ist dieser Vergleich, so wie Jona 3 Tage im Bauch des Fisches war, wird der Menschensohn 3 Tage unter der Erde sein, also tot, bevor er aufersteht. Er sagt, ja, sie werden aber kein anderes Zeichen bekommen als das Zeichen des Jona. Dann sagt er, ja, die Leute in Ninive haben die Strafpredigt des Jona gehört und haben sich bekehrt. So als Vorwurf, dieses ungläubige Volk verlangt noch immer Zeichen und bekehrt sich nicht. Also auch das kann eine echte Bekehrung sein, wenn uns jemand die Leviten liest. Und wir handeln dann auch nach dieser Strafpredigt und ändern uns tatsächlich. Und vielleicht der schönste und edelste Antrieb für eine Bekehrung erfahren wir dann noch, da erwähnt er die Königin von Saba, die vom Ende der Welt, also vom Ende der damals bekannten Welt, kam, um Salomos Weisheit zu hören. Also einfach angelockt von der Schönheit der Wahrheit. Und das ist vielleicht die schönste und edelste Motivation, sich zu bekehren und sich zu ändern.
Das finde ich jetzt ein perfektes Schlusswort, weil ich habe mir jetzt überlegt, dass du die 3 Möglichkeiten aufgezählt hast, habe ich mir gedacht, vielleicht sind das auch die 3 Gruppen, die sich entschieden haben, mit uns diese 40 Tage ganz für den Herrn zu leben. Es gibt vielleicht die, die wirklich einfach verloren sind, die unter was für auch immer für Unterdrückung leiden und die einfach mit diesen 40 Tagen zum Herrn rufen wollen, dass er eingreift. Es gibt vielleicht jene Leute, die Gott schon ein bisschen kennen, aber vielleicht auch schon enttäuscht worden sind. Vielleicht, weil er nicht so gehandelt hat, wie sie es wollten, weil der Exorzismus, den hier Jesus spricht über diesen Besessenen, der war anders, als die Juden es erwartet haben. Es war nicht nach den geordneten Rituale der Exorzismen dieser Zeit. Also vielleicht gibt es die, die schon ein bisschen die Hoffnung verloren haben, die einfach ein Zeichen wollen. Und denen antwortet er, okay, handelt wie Ninive und dann am Kreuz werdet ihr erkennen, wie das wirkliche Zeichen. Aber was ihr jetzt braucht, ist Ninive. Ihr müsst jetzt umkehren und Buße tun. Also die, denen vielleicht gerade, ja, die innerlich ein bisschen abgeschlossen haben, das können die sein, die jetzt einen Akt setzen, die jetzt eine Umkehr machen, die jetzt Sack und Asche anziehen und wirklich fasten. Und zwar bis zum König, also da hat jeder mitgemacht in Ninive. Und dann gibt es vielleicht die Gruppe, die Jesus schon ein bisschen kennt, vielleicht erst neu, angezogen ist von ihm, aber ihn noch nicht wirklich kennt. Und darum eben wie die Königin von Saba in diesen 40 Tagen kommen will, um ihm zuzuhören, um kennenzulernen, wer er ist, indem er sich eben selber durch diese Gleichnisse, die vom Reich Gottes sprechen, aber dieses Reich ist eben wieder nicht irgendeine Hierarchie, sondern schlussendlich, ja, ist er es? Ist es das, was am Anfang gewesen wäre? Auszug, um ganz bei Gott zu sein. Auszug, um ihn zu lieben. Auszug, um frei zu sein, für ihn ganz zu sein. Das passiert. Und vielleicht sind es genau die 3 Gruppen.
Ja. Und ganz egal, in welcher Gruppe wir uns befinden, ein Grundsatz, den ich gerne versuchen möchte, ob es mir gelungen ist, werden wir am Ende der Woche sehen, den ich versuchen möchte, in der nächsten Woche zu vermitteln, ist, ganz egal, in welcher Situation wir uns befinden, ob wir ein gefangener Israelit sind, da in Ägypten, ob wir einer aus Ninive sind, der keine Buße tun will, oder ob wir einfach kommen, um das Wort Gottes zu hören, weil es so schön ist. Wir müssen immer in jeder Situation unseres Lebens und ganz egal, was geschieht und was Gott zulässt oder wohin er uns führt, wir müssen immer davon ausgehen, dass er uns unendlich liebt. Wenn wir das vergessen, dann stecken wir schon, dann haben wir schon Gott falsch verstanden. Von Anfang an.
Ich freue mich riesig auf diese Woche mit dir, Clemens. Dankeschön.
Danke dir.